Vielen Dank für die Einführung. Ich werde meinen Vortrag auf Deutsch halten, aber die Präsentation wird auf Englisch sein, damit auch diejenigen, die Deutsch nicht so gut verstehen können, diesen Vortrag nachvollziehen. Die erste Frage, die ich kurz beantworten möchte, ist, was die Hermeneutik, die Kunst der Auslegung, mit Übersetzungen zu tun hat, einschließlich der syrischen Übersetzung des Alten Testaments, die ich hier besprechen werde. Die Antwort auf diese Frage lässt sich leicht finden, wenn wir uns ansehen, was bei der Übersetzung eines Textes geschieht. Wenn wir einen Text lesen, lesen wir keine Wörter, sondern wir versuchen, die Bedeutung eines Textes zu erfassen. Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied zwischen einem normalen Leser und einem Übersetzer. Der normale Leser erschließt den Sinn intuitiv. Der Übersetzer muss weitergehen und dieses intuitive Verständnis explizit machen, um es zu übersetzen. Übersetzer betreiben also Hermeneutik, Textauslegung. Bei der Untersuchung der Übersetzungshermeneutik ist jedoch zu beachten, dass das Werk des Übersetzers, der übersetzte Text, nicht nur das Ergebnis eines Interpretationsprozesses darstellt, sondern auch die Quelle für weitere Interpretationen ist, in denen die Leser oder Hörer der übersetzten Textes ihre Interpretationen auf diesen neuen Texten stützen. Wenn wir also von der Hermeneutik einer Übersetzung sprechen, müssen wir immer berücksichtigen, wie sich die Übersetzung zu ihrer Vorlage und zu ihren Lesern und Hörern verhält. Unter diesem Gesichtspunkt bewegen sich Übersetzungen zwischen zwei Extremen: textorientierte, wörtliche Übersetzungen und freie oder leserorientierte Übersetzungen. Die Moden der biblischen Übersetzungen ändern sich im Laufe der Zeit. Verallgemeinert lässt sich sagen, dass einige Übersetzungen sich in erster Linie am Originaltext orientieren und diesen möglichst getreu wiedergeben wollen, während andere vor allem den Sinn des Ausgangstextes vermitteln wollen, damit die Leser die Botschaft des übermittelten Textes trotz der kulturellen und zeitlichen Distanz erfassen können. Diese unterschiedlichen Übersetzungsansätze sind auch in den alten syrischen Bibelübersetzungen zu finden. Die hermeneutischen Anliegen, die den verschiedenen Versionen zugrunde liegen, haben sich im Laufe der ersten 8 Jahrhunderte nach Christus, in denen die antiken syrischen Übersetzungen entstanden sind, ständig verändert. In diesem Vortrag kann ich mich nur mit der Hermeneutik der ersten syrischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Peshitta, befassen, aber vorher werde ich, um diese Version in ihren Kontext einzuordnen, einen Überblick über die syrische Übersetzungstätigkeit geben. Wie bereits erwähnt, scheint die erste syrische Übersetzung der Bibel, die Peshitta-Version des Alten Testaments, zu sein. Die Peshitta-Bücher wurden wahrscheinlich in der Zeit zwischen dem späten 1. und dem frühen 3. Jahrhundert in der Region von Edessa und Nisibis übersetzt. Aber nicht alle Bücher wurden auf einmal und von einer einzigen Person übersetzt. Aus dem 6. Jahrhundert sind dann einige Relikte von Übersetzungen einzelner Bücher des Alten Testaments aus dem Griechischen ins Syrische überliefert, wahrscheinlich aus der sogenannten philoxenianischen Version, einer Bibelrevision, der Bischof Polycarp im Auftrag von Philoxenus, Bischof von Marburg in Ostsyrien, angefertigt hat. Für das gesamte Alte Testament gibt es auch eine Übersetzung aus der griechischen Septuaginta, die Syrohexapla, also besser zu sagen, aus der sechsten Kolumne des Origenes Hexapla. Und diese Syrohexapla wurde von dem syrisch-orthodoxen Gelehrten Paulus von Tella in den Jahren 614 und 617 in Alexandria angefertigt. Und dann die syrisch-orthodoxe Theologe Jakob von Edessa erstellte im frühen 8. Jahrhundert eine revidierte syrische Übersetzung bestimmter Bücher des Alten Testaments. Auch für das Neue Testament gibt es eine Reihe von syrischen Übersetzungen und Revisionen. Die älteste syrische Übersetzung der Evangelien war mit ziemlicher Sicherheit eine Evangelienharmonie, das sogenannte Diatessalon. Von diesem Text sind nur sehr kleine Fragmente erhalten geblieben und es herrscht große Unsicherheit über seine Herkunft. Auch das Diatessalon vorzeitlich die sogenannte Vetus Syra, von der nur die vier Evangelien überlebt haben, die in zwei sehr frühen Handschriften erhalten sind. Wann diese Übersetzung angefertigt wurde, bleibt ungewiss. Einige Gelehrte vermuten das späte 2. Jahrhundert, andere das frühe 4. Jahrhundert. Es ist wahrscheinlich, dass diese Version ursprünglich auch die Apostelgeschichte und die Paulusbriefe umfasste, aber es gibt keine Handschriften mit der altsyrischen Fassung dieser Bücher. Die Peshitta-Fassung des Neuen Testaments ist in der Tat keine völlig neue Übersetzung aus dem Griechischen, sondern eine Revision der Vetus Syra. Die Überarbeitung kann sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, wurde aber irgendwann im frühen 5. Jahrhundert abgeschlossen. In der Zeit vom 5. bis zum 7. Jahrhundert gewannen die griechische Sprache und Kultur in den Augen der syrischen Theologen immer mehr an Ansehen. Die philoxenische Revision umfasste wahrscheinlich auch das Neue Testament, dessen Ziel es war, die bereits vorhandenen syrischen Versionen stärker an den griechischen Originaltext anzupassen. Die Überreste dieser Überarbeitung sind leider nur unvollständig erhalten. Diese Revision diente dann als Grundlage für eine weitere Revision, die im Jahr 616 in Alexandria von dem syrisch-orthodoxen Gelehrten Thomas von Harker angefertigt wurde. Diese Revision bietet eine bemerkenswerte Spiegelübersetzung, die jedes Detail des griechischen Originals wiedergibt. Nach diesem Überblick wende ich mich der Peshitta-Übersetzung des Alten Testaments zu. Auch bei der Untersuchung der Hermeneutik der Peshitta stellt sich als erstes die Frage, wie sich die Übersetzung zu ihrer Vorlage und ihrer Leserschaft verhält. Zunächst lässt sich feststellen, dass es sich bei der Vorlage der Peshitta um einen hebräischen Text des proto-masoretischen Typs handelt, der dem mittelalterlichen Konsonantentext des masoretischen Textes sehr ähnlich war. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Peshitta-Übersetzung so textorientiert ist wie spätere syrische Übersetzungen. Die Sprache der Peshitta kann als idiomatisches Frühsyrisch bezeichnet werden, das den Wortschatz und die Syntax anderer zeitgenössischer syrischer Texte weitgehend widerspiegeln. Die Übersetzungstechnik der Peshitta-Übersetzung ist somit repräsentativ für die erste der drei Perioden, in die Sebastian Bruch die syrische Bibelübersetzung einteilt. Die erste Periode bis zum 5. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch große Übersetzungsfreiheit. Die zweite Periode reicht bis ins 6. Jahrhundert und stellt einen Übergang zu den sehr wörtlichen Übersetzungen dar, die sich dann in der dritten Periode im 7. Jahrhundert durchsetzen. Die Peshitta-Version des Alten Testaments enthält somit mehr Abweichungen vom Originaltext und dem hebräischen Text als die späteren syrischen Übersetzungen und Revisionen. Und diese abweichenden Lesarten bieten eine aufschlussreiche Grundlage für ein besseres Verständnis der Textauslegung und der hermeneutischen Anliegen, die der Übersetzung zugrunde liegen. Bei der Untersuchung der Peshitta-Lesarten muss man jedoch sehr vorsichtig sein, da nicht alle Abweichungen auf eine besondere hermeneutische Überlegung des syrischen Übersetzers zurückgeführt werden können. Erstens muss geklärt werden, ob die Übersetzung nicht auf einer anderen als der im masoretischen Text bezeugten Vorlage beruht. Zweitens Wenn die syrische Übersetzungsvariante durch den überlieferten hebräischen Konsonantentext erklärt werden kann, dann kann von einer spezifischen Interpretation keine Rede sein. Schließlich muss auch geprüft werden, ob es sich bei der abweichenden Peshitta-Lesart nicht lediglich um einen nachträglichen Kopierfehler handelt. Um die Hermeneutik der Übersetzung beschreiben zu können, müssen die folgenden Aspekte berücksichtigt werden: die Übersetzungstechnik, der Einfluss einer anderen Übersetzung oder Tradition auf die Wiedergabe bestimmter Wörter und Stellen und schließlich die sogenannten interpretierenden theologischen Lesarten. Im Folgenden werde ich kurz auf diese drei Übersetzungsmerkmale eingehen. Da wie bereits erwähnt, mehrere Übersetzer an der Peshitta des Alten Testaments beteiligt waren, die zu unterschiedlichen Zeiten arbeiteten, und deswegen ist es unmöglich, die Technik der gesamten Peshitta-Übersetzung in Detail zu beschreiben. Dennoch lassen sich einige Merkmale der Übersetzung hervorheben. Das wichtigste Merkmal der Übersetzung ist, dass die Übersetzer eine klare Übersetzung anstreben. Dies wird auf verschiedene Weise erreicht. Was die Wortstellung betrifft, so ist die syrische Syntax zwar sehr flexibel, doch weicht die Peshitta häufig von der hebräischen Reihenfolge ab, um klare Rekonstruktionen zu ermöglichen. Darüber hinaus trägt auch die Wortwahl zur Klarheit bei. Im Gegensatz zu anderen Bibelversionen lässt die Peshitta zum Beispiel Partikel in ihrer Übersetzung weg, die in dem Hebräischen eigen sind, aber keine Entsprechung im Syrischen haben. Außerdem macht die Peshitta in vielen Fällen explizit, was im Hebräischen nur angedeutet ist. An anderen Stellen korrigiert die Peshitta, was im hebräischen Text widersprüchlich zu sein scheint. Ein weiteres Merkmal der Peshitta-Übersetzungstechnik ist die Anpassung eines Textes an seinen unmittelbaren Kontext, um einer bestimmten Logik zu folgen und eine bestimmte Schwierigkeit zu überwinden. Schließlich ist die häufige Harmonisierung zwischen Texten zu erwähnen, die vor allem innerhalb eines Buches, aber auch buchübergreifend auftreten können. Die austromasoretischen Lesarten in der Peshitta, die mit einer anderen Übersetzung wie der Septuaginta oder dem Targum oder mit einer anderen Auslegungstradition wie der christliche übereinstimmen, sind ebenfalls von großer Bedeutung für die Bewertung der Peshitta-Hermeneutik. Bei der Untersuchung der Abhängigkeit der Peshitta von anderen Texten ist jedoch große Vorsicht geboten. Die Hypothese, dass der Peshitta-Übersetzer die Septuaginta konsultierte und von den aramäischen Versionen beeinflusst wurde, war bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Nach jüngeren Untersuchungen lassen sich jedoch die meisten außermasoretischen Peshitta-Lesarten, die mit der Septuaginta oder den Targumim übereinstimmen, auf eine gemeinsame Übersetzungstechnik, Auslegung oder exegetische Tradition oder auf eine andere hebräische Vorlage zurückführen. Es ist wichtig zu betonen, dass obwohl die jüngste Forschung darauf hindeutet, dass die Peshitta nur selten von anderen Übersetzungen abhängig ist, diese Möglichkeit nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Es ist jedoch schwierig, eine direkte Abhängigkeit der Peshitta-Textes von der Septuaginta oder dem Targum nachzuweisen. Ich bin dieser Frage in der Peshitta des Jesaja nachgegangen und zu dem Ergebnis gekommen, dass eine direkte literarische Abhängigkeit der Peshitta vom Text der Septuaginta oder der Targumim ein sehr seltenes Phänomen sein dürfte, wenn es sie überhaupt gab. Vielmehr haben wir es mit septuagintischen oder targumischen Auslegungstraditionen zu tun, die im 2. Jahrhundert nach Christus im Umlauf waren und somit auch in die syrische Übersetzung eingeflossen sind. Schließlich sind auch die sogenannten theologischen Lesarten zu bedenken. Zunächst muss eine wichtige Unterscheidung getroffen werden, nämlich ob eine solche theologische Lesart auf theologische Überlegungen des Übersetzers zurückzuführen ist oder ob es sich lediglich um eine Lesart handelt, die zwar aus einem nicht theologischen Grund entstanden ist, aber theologische Implikationen für die spätere Auslegung hat. Die Beschieda enthält eine Reihe solcher theologisch begründeter oder zumindest kreativer Auslegungen des hebräischen Textes, die späteren syrischen Theologen wie Afrahat und Ephraim als Ausgangspunkt für ihre Interpretationen dienen konnten. Zur Veranschaulichung dessen, was bisher über die Beschieda hermeneutisch gesagt wurde, zeige ich nun anhand eines konkreten Beispiels, wie das hebräische Original durch verschiedene Lesarten in der Beschieda umgedeutet werden kann und auf welche Schwierigkeiten man stößt, wenn man versucht, die hermeneutischen Überlegungen hinter den Abweichungen zu ergründen. Es handelt sich um eine sehr bekannte Schriftstelle, Jesaja 25,6, die in der Beschieda auf eine sehr seltsame Weise wiederbelebt wird. In diesem Text gibt es drei außermasoretischen Lesarten. Die erste Abweichung vom hebräischen Text betrifft eine Präposition. Die Beschieda liest le für als be in unter. Der Grund für diese Änderung lässt sich aus einer so geringfügigen Abweichung nicht eindeutig ableiten. Dabei kann es sich sowohl um einen bloßen Schreibfehler als auch um eine absichtliche Änderung handeln. Es fällt jedoch auf, dass nur die Beschieda hier die Präposition be verwendet. Und diese Abweichung führt zu einer bestimmten Interpretation. Die Nähe Gottes zu seinem Volk wird in der Beschieda durch diese Lesart deutlicher hervorgehoben als im hebräischen Text. Und die Betonung dieser Eigenschaft Gottes steht ganz im Einklang mit der Theologie des Jesaja, die oft die Nähe der Gottheit betont. Siehe zum Beispiel den Namen Immanuel, Gott ist mit uns. Die zweite Abweichung der Lesart lässt sich durch den konsonantischen hebräischen Text erklären. In der Peschita werden die Konsonanten Shin, Mem, Resh, Yod, Mem als passive Partizipform des Verbs Shamar, also Shemulim, beabsichtigt, bewahrt, vorbehalten, während der masoretische Text das Wort als Substantiv Shemarim, abgelagerter, erlesener Wein, lokalisiert. Diese scheinbar zufällige Abweichung hat jedoch sehr viele Interpretationsänderungen zur Folge. Erstens fällt dem eschatologischen Festmahl der Wein. Ich kann jetzt nicht auf die Haltung der Jesaja-Beschieda gegenüber dem Alkoholkonsum eingehen. Hier genügt es festzustellen, dass das zweite Vorkommen von Shemarim wird ebenfalls verändert. Zweitens ist zu beachten, dass dieses Wort auch in der Exodus-Beschieda im Zusammenhang mit dem Pascha-Fest vorkommt. Die letzte arbeitende Lesart unseres himmlischen und starken Lebendigmachers wirft eine Reihe von Fragen auf. Wann der Kult liegt nahe, dass sie sich auf Jesus Christus bezieht, der durch seine Auferstehung Leben spendet. Ich bin aber anderer Meinung. Zum Beispiel, warum dieses Wort, dieser Name, bezieht sich nicht nur auf Jesus Christus in der Beschieda und im syrischen Neuen Testament, sondern auf Gott. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Beschieda-Übersetzung des Alten Testaments eine wertvolle Quelle für die Erforschung der biblischen Hermeneutik im 2. und 3. Jahrhundert im syrischen Sprachraum darstellt. Denn die unterschiedlichen Lesarten lassen oft auf die hermeneutischen Überlegungen schließen, die die Übersetzer bei ihrer Auslegung der hebräischen Bibel geleitet haben. Allerdings können wir, wie auch dieses letzte Beispiel gezeigt hat, in vielen Fällen über die Absichten der Übersetzer nur spekulieren. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass diese abweichende Lesarten unabhängig von ihrem Ursprung von großer Bedeutung sind, da sie die Grundlage für weitere hermeneutische Auslegungen bilden, einschließlich derjenigen, die von den syrischen Kirchen bis heute vorgenommen werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.